Bevor es mit dieser Folge losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung von Utel. Wie ihr als treue Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts wisst, steht ganz offen gesagt für Transparenz. Transparenz, Fairness und Ehrlichkeit sind auch für unseren Werbepartner Utel sehr wichtig. Utel bietet Cloud-Telefonie und Rufnummern für Unternehmen und lebt das Wort Fairness wirklich. Utel will nämlich ihre Kundinnen und Kunden durch Service binden und nicht durch Verträge, also sozusagen der Good Guy unter den Kommunikationsdienstleistern. Weitere Infos findet ihr im Internet. Ihr müsst bei der Suche nur den Namen richtig schreiben. Y, zweimal U, hartes T, dann E und L. Utel eben. Und warum zwei U im Namen? Ganz offen gesagt, das wissen wir auch nicht. Das fragt am besten ein Teammitglied, weil Utel beantwortet jede Kundenanfrage. Versprochen. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt.
Gerade das in Butcher, ja, das hat die New York Times ja wahnsinnig gut dargestellt, ja, wo die halt dann einfach mit so einem Satellitensystem da irgendwie dann das nach oder gezeigt haben, dass diese Leichen schon da waren, als die Russen noch dort waren. Also es stimmt einfach nicht, was Putin gesagt hat, dass das alles nach einem Abzug passiert ist. Es stimmt einfach nicht. Es gibt Belege und Beweise dafür.
Herzlich willkommen zur heutigen Folge von Ganz offen gesagt. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Alexandra Maritza-Wachter und heute möchte ich mit der Puls24-Chronik-Chefreporterin Magdalena Punz über Journalismus sprechen und im Speziellen über die Frage, welche Gefahren sie im und für den Journalismus wahrnimmt. Einerseits, wenn wir uns den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine ansehen und die Verschwörungsmaschinerie des Kremls. Die Süddeutsche Zeitung berichtet etwa, dass Daten zeigen, wie systematisch Russland versucht, mit Propaganda Fakten zu schaffen. Und andererseits sehen wir uns die Corona-Demonstrationen an und die Attacken, denen Magdalena Punz damals als Reporterin ausgesetzt war. Die Glaubwürdigkeit des Journalismus hat in der Pandemie abgenommen, zeigt die aktuelle repräsentative Befragung des Instituts für Journalistik der TU Dortmund. Ein Problem für den Journalismus selbst und damit für unsere Gesellschaft. Magdalena Punz, herzlich willkommen, danke fürs Dasein.
Vielen Dank für die Einladung.
Wir beginnen bei ganz offen gesagt immer mit einer Transparenzpassage. Also da geht es darum, woher wir einander kennen. Vielleicht willst du das heute beantworten.
Ja, sehr gerne. Ich glaube, wir kennen uns wirklich schon sehr lange, viele, viele Jahre. Ich kenne dich schon, da haben wir uns noch nicht wirklich face-to-face gekannt, sondern quasi von deiner journalistischen Arbeit in Tirol.
Ja, genau, ich habe Puls 4 beliefert.
Ganz genau.
Das entgegengenommen.
Genau. Stimmt. Du hast Reportagen für uns gemacht und Interviews für uns gemacht und bist dann, Gott sei Dank, nach Wien gewechselt. Ich glaube, aufgrund der Liebe.
Ja, ja, genau.
Zu uns.
Ja, ja. Liebe und Job. 2013.
Wahnsinn.
Ja, ja. Wie lange bist du bei Puls 4?
Seit 2009.
2009?
Ungefähr. Ja, also schon.
Das ist ja also bald ein richtig großes Jubiläum.
Ja, ich bin immer wieder überrascht. Aber wie du weißt, Alex, ändert sich ja ständig irgendwas. Neuer Fernsehsender und so, Puls 24.
Es stimmt, es bleibt zum Glück nie langweilig. Es ist immer was zu tun.
Genau, man hat immer das Gefühl, es tut sich was und dementsprechend wird es nicht fad. Ja, und wir kennen uns schon sehr lange. Und,
das stimmt. Dementsprechend sind wir per Du.
Ja.
Die Frage ist also geklärt.
Das hoffe ich doch.
Kein per Sie Gespräch. Wir wechseln nicht in die Öffentlichkeit. Die zweite Frage ist, ob du aktuell für eine Partei tätig bist oder ob du es in der Vergangenheit warst. Soll ich es für dich beantworten? Beantwortest.
Nein, ich bin aktuell und war auch nie für eine Partei tätig.
Das wäre auch schwierig.
Ich habe das jetzt ja, absolut auch nicht vor in nächster Zeit.
Ja. Gut, also wir kennen uns lange, das ist einmal klar. Und das bedeutet natürlich, dass ich einen Großteil deiner Arbeit auch kenne. Und ich möchte auch dann später noch auf eine Doku eingehen, die sich mit dem Thema Femizide beschäftigt hat, die auch sehr viel gesehen wurde und auch auf sehr positives Feedback gestoßen ist, weil du eben dieses Thema der Femizide einmal ganz anders angegangen bist und das leider oft im Boulevard aufschlägt, aber wenig eben so wirklich intensiv beleuchtet wird, wie du es gemacht hast. Aber vorher möchte ich mir dem Thema widmen, dem aktuellen Thema, mit dem du dich sehr viel beschäftigst. jetzt im Moment sehr intensiv ist, eben der russische Angriffskrieg in der Ukraine und vor allem auch die Propaganda des Kremls. Da geht eine massive Gefahr für die Gesellschaft und für den Journalismus davon aus, weil die Wahrheit eben verdreht wird. Und das zeigt sich am besten, wenn man eben mit Journalistinnen wie dir spricht, weil du mit so vielen Ukrainerinnen und Ukrainern sprichst und die dir auch berichten, was der Angriffskrieg vor Ort eigentlich mit ihrem Leben macht. Und da hast du vor 2 Wochen 2 Fotos auf Twitter gepostet. Ich stelle das dann auch in die Shownotes, damit man sich's anschauen kann. Und zu sehen war einmal ein Keller in der Ukraine und dort waren Babys und kleine Kinder, die vor den russischen Bomben in Schutz gebracht worden sind. Das Foto ist auch um die Welt gegangen, war in allen großen Zeitungen zu sehen. Und dann hast du ein Foto getwittert von diesen Kindern im Burgenland. Dort sind sie in Sicherheit jetzt. Wie war denn der Dreh? Was kannst du da erzählen?
Ja genau, ich habe das eigentlich im Zuge einer Recherche zufällig erfahren, dass es da quasi eine Art Medientermin gibt, weil man da berichten möchte, wie diese Flucht für diese Kinder gemeinsam mit der Organisation funktioniert hat, und habe da mich ein bisschen herumtelefoniert und es hat sich dann super gut ergeben, dass wir dann hinfahren konnten, und die waren dort auch wahnsinnig offen über diese Berichterstattung, weil sie einfach auch zeigen wollten, was diese Kinder und die Betreuerinnen durchgemacht haben in dieser Zeit, weil das war natürlich ein Wahnsinn. Wir sind zum Teil 4 Wochen immer wieder in den Keller runtergelaufen, immer wenn es irgendeinen Alarm gegeben hat, mussten sie sich in Sicherheit bringen und bringen mal 63 Kinder, darunter ein paar, die wirklich schwer beeinträchtigt sind, nur liegend transportiert werden können, oder auch Babys, das jüngste war 3 Monate alt, in Sicherheit in einen Keller runter, und erklärt ihnen dann auch einmal, was da gerade passiert. Und
darf ich da kurz einhaken, wie haben Sie das geschafft? Also diese Beförderung, und wie ging das?
Sie haben viele Betreuerinnen, die mit den Kindern schon seit vielen Jahren auch sind. Also das ist wirklich, ich muss mir das vorstellen, wie eine große Familie eigentlich. Die haben ein wahnsinniges Vertrauen zueinander. Und das habe ich auch selber mitbekommen, wie wir dann vor Ort waren. Das ist wirklich sehr, sehr familiär dort. Mhm. Die wohnen auch mit denen. Die Betreuerinnen haben auch ihre Kinder mitgenommen. Deswegen sind es auch noch mehr als 63 zusätzlich zu den Waisenkindern. Und die leben einfach miteinander. Und die haben natürlich in einer extremen Kraftanstrengung das geschafft, ja, mit vielen helfenden Händen. Ja. Aber es war natürlich extremer Kraftaufwand, vor allem dann auch die Kinder zu evakuieren aus diesem Krisengebiet bis ins Burgenland.
Ja, und wie hast du die Kinder wahrgenommen? Also vor allem jetzt die ganz Kleinen, die können das natürlich nicht verstehen, aber die schon ein bisschen größer sind.
Also wie wir dort waren, war es erstens einmal wirklich wunderschön zu sehen, die Kinder, die glücklich sind, denen es wahnsinnig gut geht dort im Burgenland. Mhm. Ich habe mir doch sagen lassen von einem, der immer mal wieder schon Kinder aus Russland damals auch und aus der Ukraine evakuiert hat, aus den Waisenhäusern oder dann auch nach Österreich gebracht hat, dass es die hier im Burgenland noch viel schöner haben, als es in der Ukraine gehabt haben, weil sie dort einfach einen riesengroßen Spielplatz haben, rausgehen können. Und die waren happy, sage ich einmal, aber auch trotzdem nicht irgendwie so, dass man so vorstellt, Kinder, die laut sind und herumschreien oder so, wie man es irgendwie bei uns kennt, so ganz ausgelassen. Das Gefühl habe ich dort eigentlich nicht so sehr gehabt. Man hat das Gefühl gehabt, ja, die sind jetzt da angekommen und sind aber trotzdem irgendwie, es klingt so blöd, so diszipliniert oder irgendwie noch zurückhaltend ist vielleicht das bessere Wort. Mhm. Und da hat mir der Bürgermeister etwas erzählt, was mich dann auch erinnert hat an meine Reise.
Aus der Gemeinde im Burgenland. Okay, ja.
Ja, ganz genau. Dass wie die Kinder angekommen sind, und das waren doch 63 unterschiedlichen Alters, und die sind angekommen und aus diesem Bus ausgestiegen oder aus dem Maxi-Cosi rausgetragen worden und waren still. Die waren einfach wahnsinnig leise. Und man würde ja normalerweise vermuten, dass da totaler Wirbel ist, wenn da 63 Kinder ankommen. Das war nicht so. Und das ist total interessant, weil bei der Autofahrt von Wien ins Burgenland habe ich das mit meinem Kollegen, dem Kameramann, besprochen, der auch einmal an der Grenze war. Und wir haben genau das Gleiche im Vorfeld besprochen und gesagt, es war so Wahnsinn, dass wir dort an den Grenzen gestanden sind und es war so leise. Keines dieser Kinder hat geweint, geschrien oder irgendwie laut kommuniziert, wo man sagt, der Kleinkind ist vielleicht einmal herumläuft oder vielleicht einmal der Mama entreißt oder dem Papa ja weniger, weil wenig Männer mitgekommen sind. Aber da ist eine wahnsinnige Stille, und da merkt man, was diese Kinder da schon mit sich tragen, nämlich eine wahnsinnige, da stimmt jetzt wahrscheinlich das Wort Disziplin, nämlich aus einem Kriegsgebiet rauszufliehen und dabei nicht aufzufallen. Mhm. Und ich habe so das Gefühl gehabt, das haben die Kinder sehr, sehr verinnerlicht, auch immer noch an der Grenze und offenbar auch noch im Burgenland, wie sie angekommen sind. Und umso schöner war es dann zu sehen, dass sie doch aufgetaut sind. In den 1,5 Wochen waren sie da zu dem Zeitpunkt im Burgenland schon ein bisschen getanzt haben. Und trotzdem natürlich weiß man, die Kinder haben viel durchgemacht.
Ja, das ist eine sehr eindrückliche Schilderung, auch mit der Stille, weil das kriegt man ja auch gar nicht mit, wenn man jetzt Beiträge anschaut oder so. Das kriegst du mit, wenn du das lang miterlebst, ne, wenn du da vor Ort bist.
Und es war total interessant, Wahnsinn, weil der Kameramann das genauso wahrgenommen hat wie ich, obwohl wir zu unterschiedlichen Zeitpunkten dort waren, aber das war total eindrücklich.
Mhm. Und wie geht es jetzt mit diesen Kindern weiter?
Naja, also das ist auch interessant, weil ich habe die Frage gestellt damals, sucht man für diese Kinder jetzt Pflegeeltern zum Beispiel, wo sie halt temporär unterkommen können. Da wurde sofort verneint und wurde gesagt, nein, das sind ukrainische Kinder. Und da hat der Bürgermeister dann auch gesagt, er musste da eine Art Vertrag unterschreiben, dass diese Kinder, sobald es möglich ist, wieder zurück in die Ukraine kommen.
Und dass sie jetzt zusammenbleiben.
Genau, dass sie nicht getrennt werden. Und das liegt daran, und das ist eigentlich auch einleuchtend, weil es ja gerade in Kriegszeiten zu Menschenhandel kommt, ja, und man da eben wahnsinnige Angst hat, dass da vielleicht Kinder irgendwie verschwinden könnten. Es gibt ja auch Berichte darüber, dass das auch passiert ist oder auch gerade Frauen auch sexuell belästigt wurden. Und dementsprechend musste die Gemeinde vorab mit der Ukraine einen Art Vertrag abschließen, wo drinnen steht quasi, diese Kinder kommen sobald als möglich wieder zurück in die Ukraine. Und man fängt gar nicht erst an, da irgendwelche Pflegeeltern zu suchen. Und interessant war auch, dass in der, das hat mir auch einer der Gemeindemitarbeiter dort erzählt, zu dem Zeitpunkt, wo bekannt wurde, dass die Kinder ins Burgenland kommen, ist das Telefon nicht stillgestanden. Aus ganz Österreich haben Eltern angerufen und haben gefragt, können wir diese Kinder adoptieren? Ist das möglich? Wir würden uns sofort irgendwie ein Kind quasi zu uns nach Hause holen. Was natürlich anfänglich vielleicht ein recht netter Gedanke ist, zu sagen, wir wollen dem Kind zu Hause geben, aber andererseits auch wahnsinnig naiv. Man kann ja nicht einfach sagen, ja, ich hätte jetzt gerne ein Kind oder ich wünsche mir schon lange ein Kind. Ich rufe doch mal an, vielleicht ist das möglich.
Ich kann mich noch erinnern, das SOS Kinderdorf hat ja gezielt gesucht eben nach Familien, aber das war dann schon für Jugendliche zum Beispiel. Also die kommen auf einem anderen Weg einfach auch her. Ja?
Genau, also in dem
Fall. Sind unbegleitete Minderjährige, für die dann Pflegeeltern gesucht werden.
Ja, ganz genau.
Übergangsfamilien.
Aber da haben wir, auch sagen lassen, dass der Bedarf eigentlich gar nicht da ist. Ich habe da mal mit Graz und Wien telefoniert und die haben eigentlich gesagt, die meisten, die ankommen, und wenn das jetzt eben so Jugendliche sind, die kommen dann zu bekannten oder befreundeten ukrainischen Familien. Also wirklich der Bedarf nach, dass sie, die haben einmal aufgerufen, aber so wirklich eingesetzt wurden die meines Wissens nicht großartig.
Aha, okay. Ja, ich habe also diesen Aufruf damals eben gesehen und da ging es aber eben um Jugendliche gezielt. Ja.
Genau.
Jetzt haben ja laut Außenamt rund 100.000 Kinder in der Ukraine eben in Heimen oder Waisenhäusern gelebt. Warum gibt es denn so viele Waisenkinder in der Ukraine? Hast du das mitbekommen?
Also die Kinder, das habe ich natürlich auch gefragt, die da jetzt im Burgenland sind, die haben ganz unterschiedliche Geschichten. Das ist einerseits, weil sich die Eltern nicht kümmern können, weil sie zu wenig Einkommen haben. Armut ist natürlich ein großes Thema, wenn man sich vorstellt, die verdienen vielleicht im Monat 100 Euro Einkommen und haben aber vielleicht zwei Kinder, das geht sie einfach nicht aus.
Dann ist es eigentlich eine Mischung aus Kinderheim und Waisenhaus sozusagen. Also es ist.
Sie nennen es dezidiert Waisenhaus tatsächlich.
Okay.
Ich habe mir das auch gewundert, weil das Wort Waisenkind.
Ja, würde bedeuten, dass sie keine Eltern haben. Okay.
Genau, dem ist aber nicht zum großen Teil so. Okay. Manche haben keine Kinder mehr, aber jetzt nicht, keine Eltern mehr, aber jetzt nicht unbedingt, also nicht, weil sie es im Krieg verloren haben, sondern weil die vielleicht gestorben sind oder weil die Eltern im Gefängnis sind oder so. Aber ganz viele natürlich auch Armut. Ja, weil 100.000 sind natürlich wahnsinnig viele Kinder und es gibt ja auch Eltern, es ist sehr ähnlich wie in Moldawien. Die gehen dann ins Ausland zum Arbeiten, die Kinder bleiben bei den Großeltern und die können sie dann vielleicht dann immer kümmern, ab einem gewissen Zeitpunkt, weil sie vielleicht zu alt sind und da einfach nicht mehr hinterherkommen. Und dementsprechend gibt es da eine sehr hohe Zahl. Definitiv.
Und das hast du vorher angesprochen, dass es eben Menschen gab in Österreich oder gibt, die eben auch helfen wollen. Und generell hat man das in der Bevölkerung gespürt oder spürt es eigentlich immer noch, dass diese Bereitschaft zu helfen sehr groß ist. Wie kann man denn diesen Kindern helfen? Also wo kann man da hinspenden? Oder gibt es da einen Link, den wir dann vielleicht auch in die Shownotes geben können?
Also mit Geld ist auf jeden Fall am besten geholfen. Das ist aktuell einfach so, weil die das sehr, sehr gezielt dann auch einsetzen. In dem Fall bei der Gemeinde, die haben ein eigenes Spendenkonto eingerichtet, also da weiß man genau, das kommt genau zu diesen Kindern hin, die wollen zum Beispiel einen Spielplatz dort bauen, wollen sich ein Auto anschaffen, beziehungsweise einen Bus, weil es ist doch ein bisschen abgelegen dort und so kann man mit den Kindern einmal einen Ausflug machen oder auch einfach Einkäufe erledigen oder so. Also da gibt's ganz klare Dinge, die sie anschaffen möchten und da wäre aber halt gut zu wissen, quasi, oder zu schauen, was genau braucht. Und das ist natürlich gescheit, dass das die Leute anschaffen, die, ja, da, die da involviert sind. Ganz genau.
Okay, na, dann werden wir das dann unten in die Shownotes quasi geben, dann kann man sich das anschauen.
Freuen Sie sich sicher.
Ja, du hast gestern mit einer Ukrainerin gesprochen, habe ich einen Beitrag gesehen, die aus dem Osten zu uns nach, also im Osten der Ukraine zu uns nach Österreich geflohen ist. Wie hat denn sie die Situation vor Ort beschrieben? Was sagt sie?
Ja, die ist aus der Nähe von Kharkiv und wie wir wissen, ist das jetzt gerade schon seit Wochen, aber jetzt gerade aktuell wieder stark ein Ort, der gezielt angegriffen wird. Die ist mittlerweile schon seit einem Monat da und da sind wir jetzt genau bei den Herausforderungen, die noch spannend werden. Die hat nämlich jetzt einen Monat privat eine Unterkunft gehabt und jetzt hat aber der Vermieter oder der, was das angeboten hat, hat gesagt, bitte, ich bräuchte jetzt quasi das Zimmer oder die Wohnung wieder, jetzt müsstest du dir was anderes suchen. Und so haben wir sie bei dieser Ankunftshalle oder in diesem Zentrum, in diesem Willkommenszentrum auch kennengelernt dort und mit ihr auch gesprochen. Die Situation, das Schwierigste in der Situation ist auf jeden Fall immer, weil sie jemanden zurücklassen mussten. Mhm. Bei ihr ist es der Ehemann und der Bruder. Und die beiden haben da eine spezielle Rolle eingenommen. Die sind jetzt keine Kämpfer in dem Sinn beim Militär, aber die haben quasi als Volontäre die Aufgabe übernommen, Menschen aus den Krisengebieten, also wirklich aus Kharkiv und aus Umgebung, die Leute rauszuholen und in Sicherheit zu bringen in den Westen.
Also die Evakuierung.
Genau, und das zu organisieren. Mhm. Und das ist natürlich mit jedem Tag das ungute Gefühl, wo ist er jetzt gerade? Weil oftmals…
Was ihnen passiert.
Ganz genau. Die Verbindung auch schwierig ist, das haben wir ganz oft gehört von den Leuten. Du handelst dich eigentlich von Telefonat zu Telefonat. Und wenn du dann deinen Mann oder deinen Bruder einmal für zwei Tage nicht erreichst, und du weißt nicht, was ist da mit ihm passiert, ist er noch am Leben? Also das sind so Geschichten, die man wirklich immer wieder hört. Und das ist natürlich für die Leute das Schlimmste, weil sie nicht wissen, wie es weitergeht. Ja.
Jetzt bei all dem Schrecken, den du da auch schilderst, was hat sie da so gesagt oder was war da deine Wahrnehmung? Was fürchten sie denn so am meisten eigentlich?
Am meisten fürchten sie natürlich, dass jemandem was zustößt von den Menschen, die nur dort sind. Und natürlich auch die große Sorge ist, dass sie nicht mehr zurück können. Wobei sie die meisten eigentlich sagen, das kommt gar nicht so in ihren Kopf, weil sie wollen so schnell als möglich wieder zurück und
nach Hause,
und sie, genau. Und sie sind halt eine wahnsinnig stolze Bevölkerung. Und das ist ja immer so total toll. Und das ist also nicht mehr so meine Herangehensweise. Weil ich mir denke, diese Leute sind so wahnsinnig stolze Menschen. Ja? Und die sagen, wir schaffen das, wir kriegen das hinter uns und wann wir da wieder hin können in Sicherheit, dann bauen wir das wieder auf. Und ich finde das jedes Mal total beeindruckend, weil ich werde oft dann gefragt, wie hältst du das aus, immer diese Geschichten, diese traurigen Geschichten und so. Und ich habe gesagt, ja, aber ich sehe die Leute ja nicht als quasi nur als Opfer in dem Sinn, sondern als Menschen, die stolz sind und sagen, wir packen das und dann gehen wir wieder zurück und dann kriegen wir unser altes Leben zurück. Und dann bewundere ich diese Leute. Und so ist dann eher mein Umgang mit den Menschen. So leid sie mir natürlich auch tun in ihrem Geschichten, ist keine Frage. Und da kullern bei mir auch immer mal wieder Tränen. Ja, das ist eh ganz klar. Man ist ja menschlich, was das angeht. Aber ich versuche das so ins Positive zu münzen, zu sagen, hey, das sind wirklich krass tolle, starke Frauen. Ja, die wochenlang mit ihren Kindern alleine im Auto flüchten und dann versuchen, sich zumindest kurzfristig was aufzubauen. Ja. Ich finde das bewundernswert. Und das ist so meine Herangehensweise.
Und sprichst du dann mit diesen Menschen auch über Russland, also mit denen, die du da triffst? Was sagen die da zu dir?
Definitiv. Also eine der eindrücklichsten Geschichten, die ich mal mitbekommen habe, dass das ganze Bild eigentlich ganz gut abzeichnet ist, da war ich in St. Pölten. Und habe so ein Frauenduo getroffen. Und die waren Cousinen. Und die eine Cousine war aus der Ukraine, ist gerade geflüchtet. Und die andere aus Russland.
Die ist auch geflüchtet?
Die war schon länger da. Die wohnt einfach da.
Ah, die wohnt hier.
Die ist quasi Tourguide quasi und bietet halt Stadtführungen. Und
das heißt, ihre Cousine ist aus der Ukraine zu ihr nach Österreich geflüchtet?
Ganz genau.
Ja.
Und da hat man irgendwie so eindrücklich gesehen, dass jeder Russe oder viele der Russen ja Familie in der Ukraine haben. Und die natürlich, die viele der Russen mit dem nicht einverstanden sind, was da passiert, weil die sagen, wir bringen ja unsere eigenen Leute um, also wir, also Russland. Ja. Und das war total eindrücklich zu sehen, weil die einerseits natürlich sich total geschämt hat dafür, was ihre Leute, ihr Land, so hat sie selber gesagt, also Russland den Menschen in der Ukraine antut, ihrer eigenen Familie. Ja. Und hat aber so ein bisschen diesen Struggle eben auch erzählt, so, ja, aber du kommst dem ja eigentlich auch schwer aus in Russland, weil sie gesagt, die Mama ist noch dort, ja. Und diese ganze Propaganda, die es halt dort gibt, das ist ja eine rein einseitige Information, ja. Den kommst du halt auch schwer, ja. Aber das war total spannend zu sehen, wie eng dieses Volk auch ist, ja. Sie teilen zwar jetzt nicht die Sprache, die meisten können zwar Ukrainisch und Russisch, aber es ist trotzdem, sind es unterschiedliche Sprachen, aber die Menschen sind sich einfach wahnsinnig ähnlich, auch in ihrer Kultur und jeder kennt, aus Russland kennt Ukraine oder ist verwandt mit irgendwelchen Ukrainern.
Ja.
Und dementsprechend schwierig ist natürlich, auch mit ihnen dann über Russland zu sprechen, weil die halt oftmals zwei Herzen haben, ein russisches.
Also das heißt, wenn sie dann über den Kreml sprechen, dann ist es was anderes, als wenn sie über die Bevölkerung sprechen sozusagen. Kann man das so, kann man das so sagen, ja.
Definitiv, ja.
Jetzt warst du vor einem Monat auch an der polnisch-ukrainischen Grenze, hast von dort berichtet und mit vielen gesprochen, die eben aus der Ukraine geflohen sind. Was haben die dir gesagt? Das ist immerhin schon ein Monat her, also wie war das?
Die Menschen, die dort direkt ankommen, die atmen erst einmal durch, weil die kommen über die Grenze und sind dann da erst einmal in Sicherheit. Ja. Und was wir halt so erlebt haben ist, und auch wie wir mit den Leuten geredet haben, dass in der Zeit, wo wir dort waren, das war nicht ganz am Anfang, schon andere Leute ankommen. Also die auch nicht mal den finanziellen Polster haben, einfach mal zu sagen, ich fahre mit dem Auto rüber und bin einer der Ersten, der dann drüben ist. Sondern es waren dann wirklich viele, die teilweise wirklich eine Woche lang unterwegs waren, ganz unterschiedlich rübergekommen sind, zum Teil auch also die letzten Meter dann zu Fuß, weil sie irgendwo teilweise mit dem Bus oder mit irgendwem mitgefahren sind. Und die sind erst einmal froh, dass sie in Sicherheit sind, das ist einmal ganz klar. Aber also einer der eindrücklichsten Bilder, die ich bis heute noch sehr im Kopf habe, das war allerdings an der ungarisch-ukrainischen Grenze, war eine Frau, die ist gekommen mit ihrem Auto und hat mit ihren Kindern und die hat hinten im Auto ein Schild gehabt auf Russisch mit dem Wort Kinder drinnen stehen gehabt. Und ich war mit meinem tschetschenischen Kameramann unterwegs, der hat mir das halt übersetzt, hat gesagt, ja, Kinder. Und wir haben dann mit ihr geredet und die hat ihren Mann zurückgelassen, ein Arzt aus Kharkiv, der im Krankenhaus arbeitet. Das Auto war voll dreckig, weil die war ewig lang unterwegs. Also man hat sich so richtig vorstellen können, wie lang das alles schon unterwegs ist. Und dieses Schild, das da drinnen ist, wo das Wort Kinder draufsteht, das habe ich dann auch hinterher erst auch durch mehrere Reportagen, die ich auch gesehen habe von der New York Times und so, wirklich mitbekommen. Die geben das rein, damit sie nicht auf die Autos schießen. Da steht dann drauf Kinder, weil sie dann das Gefühl haben, dann wird nicht auf sie geschossen. Und dieses Gesicht von dieser Frau mit diesem Schild in diesem Auto und diese extreme, sie war so fertig und diese Angst auch um ihren Mann, der als Arzt immer noch tätig ist, das habe ich bis heute nicht vergessen. Die ist ausgestiegen, die ist von über die Grenze ist ausgestiegen und hat einmal einfach durchgeatmet und war einfach so fertig. Also das sind so die Geschichten und das ist eine von so vielen Geschichten, weil und die sich sehr ähneln eben zum Teil. Und trotzdem hat jeder natürlich sein individuelles Schicksal, aber im Großen hat auf jeden Fall jeder jemanden zurücklassen müssen.
Und obwohl du es jetzt vorher schon gesagt hast, muss ich es trotzdem nochmal fragen, wie gehst du dann damit um? Also wie verarbeitest du das? Ich meine, du sprichst dann auch mit so vielen Leuten, die so schreckliche Dinge erlebt haben. Und jetzt, wenn du es schilderst, ich bin dabei, also du hast es so präsent. Wie verarbeitest du das?
Also viel drüber reden, jedenfalls. Also man kommt dann schon nach Haus und bespricht das dann mit dem Partner oder mit den Freundinnen und Freunden zu Hause. Und das hilft. Das hilft natürlich, ja. Und ich bin auch nur mit Leuten in Kontakt von der Grenze, die sich dann danach auch gemeldet haben und so. Und einfach gesagt haben, hey, wir sind jetzt gut angekommen, irgendwo in Lodz in Polen und unseren Katzen geht's auch gut. Und das ist total.
Das hat dann wieder diese positive Wendung, die du auch vorher gemeint hast.
Ganz genau, ja. So auch wie bei den Waisenkindern, ja, wo du dann so siehst, die tanzen jetzt und die sind jetzt einfach ausgelassen und die sind jetzt in Sicherheit. Und wie gesagt, ich bin auch ein emotionaler Mensch und mir geht das auch immer sehr nahe. Und es geht mir, ich glaube, ich mache die Arbeit nur dann gut, wenn ich es auch spüre. Und das ist mir nach wie vor total wichtig. Und trotzdem muss man natürlich ein bisschen Psychohygiene betreiben, um das alles auch zu verarbeiten. Und da hilft mir schon, auch drüber zu reden. Und da ist auch der Job halt super, auch bei Puls24, weil wir das auch erzählen können, die Geschichten. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig für die Leute, dass sie gehört werden. Durch uns quasi Reporterinnen, die sie fragen, ihnen Fragen stellen, die Geschichten einsaugen und dann auch erzählen. Und das gibt mir dann auch die Motivation, diese Geschichten mir auch wirklich anzuhören und auch weiterzutragen.
Und das ist ja eigentlich auch, oder was dann diametral dem entgegensteht, was eben der Kreml verbreitet an Informationen. Also die Süddeutsche Zeitung schreibt, dass die Daten da wirklich zeigen, dass das systematisch von Russland eben versucht wird, dass man da mit Propaganda einfach Fakten schafft. Da gibt es ja zahlreiche Falschnachrichten, geheime Biowaffenlabore in der Ukraine, sagt der Kreml, dass es gibt, stimmt nicht. Dann Falschnachrichten über angebliche Angriffspläne der Ukraine gegen Russland. Aber zum Beispiel auch hat der Kreml gesagt, dass die Gräueltaten in Butscha, eben, dass diese Aufnahmen aus dem Kiewer Vorort eine Inszenierung sind. Du schüttelst den Kopf, weil du natürlich mit diesen Menschen sprichst. Was sagst du zu solchen, wenn du sowas hörst?
Es macht natürlich fassungslos, wenn auch es nicht überrascht. Mhm. Denn Russland macht das ja nicht erst seit jetzt, sondern das ist ja schon über Jahre hinweg eine Propaganda und eine einseitige Berichterstattung. Ja. Und dementsprechend kann man es ja fast den Leuten zum Teil in Russland nicht übel nehmen, dass sie das glauben. Weil wenn du halt nur diese Information bekommst und von allem anderen irgendwie abgeschirmt bist, ja, dann ist es auch schwierig zu sehen, was ist aber eigentlich die Wahrheit oder was sind die Fakten. Ja. Und ich meine, wenn man sich da anschaut, gerade das in Butscha, ja, das hat die New York Times ja wahnsinnig gut dargestellt, ja, wo die halt dann einfach mit so einem Satellitensystem da irgendwie dann das nach oder gezeigt haben, dass diese Leichen schon da waren, als die Russen noch dort waren. Also es stimmt einfach nicht, was Putin gesagt hat, dass das alles nach einem Abzug passiert ist. Es stimmt einfach nicht. Es gibt Belege und Beweise dafür. Und die Menschen flüchten ja nicht, weil dort eh alles super ist oder weil sie das super finden, so wie Putin und seine Leute sagen, sich freuen, wenn die Russen da einmarschieren und sie begrüßen mit Applaus und Blumen und was Gott was für Paraden. Es stimmt einfach nicht. Ja. Und natürlich macht das fassungslos, wenn auch es nicht überraschend ist. Ja.
Und auch interessant, dass es funktioniert. Andererseits, weil du ja sagst, du hast eben die beiden getroffen, wo sie Russin ist und die andere Ukrainerin und sie sind verwandt. Also die würden ja miteinander sprechen und dennoch ist die Propaganda so stark, oder?
Die ist auch, also die wohnt ja auch schon lange in Österreich und die konsumiert natürlich auch andere Medien.
Ja,
du hast natürlich
klar,
nur russische Medien, aber wenn du nur den Zugang zu diesem einen Medienportal hast, ja, den russischen Soldaten haben sie ja zum Beispiel am Anfang einfach die Handys abgenommen, damit die eben keinen Zugang zu anderen Informationen haben. Ja. Und wenn du halt, und das sehen wir ja auch in Ungarn, sehr ähnlich, ja, wenn du halt, da gibt es halt, weiß nicht wie viele Medien, aber der ganz große Teil gehört dem Staat, und natürlich wird der in eine Richtung kommunizieren, dass es in seine Politik passt. Und das ist in Russland ja halt zum großen Teil nicht anders. Und dann kommt dann natürlich nur dazu, dass dir halt auch Angst und Bang wird, wenn du auf die Straße gehst und demonstrierst. Und das sind meine Heldinnen, die da draußen in Moskau stehen und nach wie vor demonstrieren. Aber das brauchst du ja nur hinstellen. Es gibt dir die ganzen Videos dazu, wirst du halt gleich festgenommen. Ja? Also da musst du auch einen Mut aufbringen, dich dagegen zu stellen. Und jeder, der das macht, hat meinen größten, allergrößten Respekt. Allergrößten Respekt. Und ich sage auch, natürlich würde ich sagen, jeder kann sich die Informationen holen, um halt ausgeglichen informiert zu werden, aber in einem...
Das ist dort nicht möglich.
Genau.
Ja. Jetzt schreibt die Süddeutsche Zeitung auch, dass eben diese Narrative eindeutig widerlegt wurden. Eben diese Informationen, die Russland da verbreitet, die sind einfach falsch und trotzdem erfüllen sie ja ihren Zweck, wie du auch sagst, ne? Weil dann soll hängen bleiben, dass man eigentlich gar nichts mehr glauben kann und es gibt irgendwie keine objektive Wahrheit, obwohl, wie du gerade gesagt hast, die New York Times eben diese Aufnahmen hat und man ja das belegen kann trotzdem. Was muss denn da der Journalismus tun?
Das ist natürlich immer eine wichtige Frage, was kann der Journalismus tun? Er muss weiter Belege liefern und Fakten liefern, um zu zeigen, was da aus Russland kommt, stimmt einfach nicht. Ja? Das ist natürlich ein wahnsinniger Aufwand. Und das sieht man, ich finde es bei der New York Times sieht man das einfach wahnsinnig gut. Die nehmen sich immer ein paar Tage, wenn solche Meldungen kommen, um das halt wirklich ganz genau mit Profis zu analysieren, um dann wirklich am Ende etwas zu haben, einen Beweis zu haben, sagen, an dem auch dann nicht zu rütteln ist, weil das ist so gut durchrecherchiert und so genau recherchiert mit ganz vielen Expertinnen und Experten, dass es da einfach dann nichts mehr dagegen gibt.
Dass man eigentlich an diesen Belegen, Evidenzen nicht mehr rütteln kann.
Ganz genau.
Ja.
Und was ich als Reporterin und als Journalistin im Kleinen machen kann, ist, die Menschen zu Wort kommen zu lassen. Ja? Also zu sagen, ich hole mir die Information direkt von diesen Hunderttausenden Menschen, die das durchgemacht haben, die das erlebt haben, die in den Kellern unten waren, die bombardiert wurden, die vielleicht jemanden verloren haben. Ich habe auch in, ich weiß jetzt nicht, ich glaube, es war in Polen oder so, mit einer gesprochen, deren Freundin ist gestorben. Unten in einer U-Bahn hat sie die in Sicherheit gebracht. Und damals, die Leiche ist dort immer noch gelegen. Sie hat gesagt, sie weiß, wie das ist, wenn jemand stirbt, weil ihre Freundin ist gestorben.
Mhm.
Und ich glaube, diesen Menschen eine Stimme zu geben, das ist bei uns im jeden Fall das Machbare.
Ja.
Und da versuchen, durchzudringen.
Ja. Ja? Mhm. Damit es auch gehört wird.
Ganz genau.
Wechseln wir ein bisschen das Thema und schauen zu den Corona-Demos. Im Winter 21, du hast da als Reporterin von zahlreichen Demonstrationen berichtet und du bist auch attackiert worden. Konntest dann eigentlich nur mal mit Securities auf diese Demos gehen. Ich bin ja im Moment in Karenz, ich habe das dann irgendwann einmal so in so einem Teams-Kanal mitgekriegt. Magdalena braucht jetzt Securities für die Berichterstattung und ich war so schockiert. Ich habe gedacht, was ist jetzt los? Was ist da passiert?
Also wir mussten alle unsere Teams mussten mit Securities unterwegs sein, weil in dem Moment, wo du dich als Medium zu erkennen gegeben hast, als dieses Mainstream-Medium, du siehst immer die Anführungszeichen, weil das natürlich ist quasi das, was sie gerne als Narrativ verwenden, das Mainstream-Medium, das uns die Wahrheit verschweigt, bist du einfach angegangen worden von unterschiedlichsten Leuten. Also du hast dir de facto auch nicht einmal einfach hinstellen können mit dem Mikrofon in der Hand, ohne dass irgendwer herkommt und dich sofort hinterfragt. Nicht angreift, aber sofort hinterfragt. Also du stehst dann so da und die kommt extra von der anderen Straßenseite und sagt, ja, sie sind jetzt sicher da, um zu berichten, dass da jetzt nichts los ist, oder? Aber sie wissen ja gar nicht, da drüben auf der anderen Seite, da sind jetzt Tausende, die da jetzt auf der Straße die Straßen fluten und so, und sie werden da sicher wieder nur quasi ihre Sicht quasi da jetzt berichten. Und du stehst dann nur da und denkst so, also A, habe ich nur gar nichts gesagt, ja?
Mhm.
Und B, sage ich, jetzt einfach einmal das, was ich hier an Informationen vor mir habe. Und da ist halt jetzt aktuell gerade nicht so viel los. Und ich habe auch mit Informationen mit der Polizei telefoniert, abgesehen davon, dass ich mich vor ihnen nicht rechtfertigen muss, was ich jetzt, wie ich arbeite und was ich tue. Und da hat man dann teilweise entweder Diskussionen mit den Leuten, die glauben, sie müssten dir die Welt erklären und deine Arbeit vor allem erklären. Und dann hast du natürlich die Pöbler, die dir den Mittelfinger zeigen, die dich beschimpfen als Lügenpresse, das hört man ja ständig. Und dann eben auch, wie du das angesprochen hast, die Situation, unangenehme Situationen, wo man dann so eingekreist wird und angeschrien wird. Aber immer mit dem, also die sind schon nicht blöd, also die wissen genau, wie weit sie strafrechtlich gehen können, dass ihnen nichts passiert. Ich habe das nämlich auch dann quasi der Polizei gemeldet und das auch quasi angezeigt. Aber es war nicht mir war es klar, es war nicht im strafrechtlichen Rahmen, aber mir wurde geraten, es also Anzeige zu bringen, ganz einfach, dass sie ermitteln können, weil es war ja eine Gruppe, genau, es war eine Gruppe, die war ja nicht unbekannt, die hat man ja gekannt und je mehr man natürlich in der Hand hat, um quasi zu ermitteln, desto mehr Beweise oder was, wie immer
das gesammelt.
Ganz genau. Und das war dann auch gut, dass ich das gemacht habe und es ist natürlich angsteinflößend, in dem Moment habe ich mich sicher gefühlt, weil die Securities rund um mich waren. Aber ich bin dann, muss ich ehrlicherweise sagen, auch nicht alleine nach Hause gegangen. Ich habe dann auch meinen Freund angerufen und gesagt, du kannst mir bitte auch hin, weil wer weiß, ob die mir nicht nachgängen oder so.
Das ist brutal. Ich meine, du machst deine Arbeit.
Ich weiß,
ich, wenn ich jetzt unsere Redaktion mir hernehme, das sind so unterschiedliche Leute aus so unterschiedlichen Bereichen mit auch unterschiedlichen Einstellungen und Denkmustern. Also es gibt, also ich finde, wir sind echt ein bunter Haufen irgendwie. Also dieses irgendwer wäre gesteuert, ist so absurd. Also, und du machst einfach deinen Job.
Ja, es ist total absurd. Es ist total absurd und da hat sie schon viel, was getan. Ne? Also, ich mein,
eben, weil ich erinnere mich immer wieder, ich war ja beim politischen Aschermittwoch der AfD. Ich weiß nicht, war das 2017? Auf jeden Fall, da war irgendein Mann, der Lügenpresse geschrien hat und ich war voll schockiert. Und dachte, Gottes Willen, wie kann man das? Und bei uns ist es unmöglich,
ja,
das, oder?
Ja, voll.
Und jetzt auf einmal.
Ja, es ist total. Total,
hat sich so stark verändert.
Ja, ganz arg. Also da hat sie echt einiges getan. Also gerade diese, ist ja immer so, dass Krisen natürlich die Verschwörungstheoretiker hervorruft. Mhm. Ja, das ist immer schon so gewesen und die Zweifler und die was halt dann Blödsinn erzählen und dann die eigentliche Wahrheit suchen und dann jedes Medium hinterfragen und glauben, sie finden die Wahrheit im Internet. Für mich ist es ja immer total unlogisch zu sagen, ich glaube nicht quasi unzähligen Expertinnen und Experten, sondern ich glaube irgendjemand, der irgendeinen Scheiß im Internet abtippt, dem glaube ich mehr als Leuten, die irgendwie 6 Jahre lang Medizin studieren oder in irgendwelchen Labors forschen. Für mich ist das auch nicht nachvollziehbar, aber das ist offenbar eine Entwicklung oder eine Situation, die Krisen halt so mit sich bringt.
Und war mit denen eigentlich zu reden? Also jetzt auch die, die du beschrieben hast, war da ein Durchdringen überhaupt? Oder?
Bei denen nicht. Also die, was mich da so quasi so komisch angegangen sind, das kannst du vergessen.
Ja gut, die attackiert haben, eh nicht. Aber jetzt diese Frau, die da gemeint hat, da drüben ist viel mehr los.
Man kann mit manchen schon diskutieren. Also ich habe zum Beispiel mit einer diskutiert, was machen sie da und Ding und so. Und dann hat sie gesagt, naja, ich bin ja eh dreimal geimpft und die hat auch eine Maske auf, aber trotzdem bin ich nicht für die Impfpflicht. Und die hat gesagt, ja, das ist ja okay, sie können ja da mitgehen und sie können ja auch gegen die Impfpflicht sein, das ist ja ihr Ding und wie sie das wollen und das akzeptiere ich ja an. Und dann habe ich halt nur gemeint, ich würde halt einfach nur gerne einfach mehr Arbeit machen und sie sehen ja, die ist auch daneben gestanden, wie wir da quasi auch wieder mit Lügenpresse und so weiter angepöbelt wurden. Und dann habe ich sie halt einfach gefragt, und finden sie das okay? Ich würde ja da eigentlich auch noch mehr Arbeit machen. Und dann hat sie schon so gestutzt geschaut und dann hat sie gesagt, ja, nein, das finde ich eh nicht okay. Das finde ich eh nicht okay, aber wissen Sie, und dann aber. Aber sie berichten ja trotzdem immer nur einseitig. Mhm. Genau. Also so richtig diskutieren ist schwierig, weil die haben das ja teilweise schon so tief drinnen, aber es ist ja nicht mehr Job, mit diesen Leuten zu diskutieren.
Aber natürlich, du hast da mehr gesehen sozusagen, beziehungsweise was halt viel auf diesen Demos, hätte die Polizei mehr eingreifen müssen eigentlich, findest du? Oder?
Also ich finde immer total schwierig in so Situationen, die Polizei dazu bewerten, die machen schon sehr viel und die waren auch, also so wie sie aus meiner subjektiven Sicht, die haben das schon ganz okay unter Kontrolle gehabt. Die haben auch immer wieder gewusst, wie sie die Demo immer mal wieder auch stoppen können und haben es zum Teil auch geschafft, die zu splitten. Mhm. Also es war total spannend auch zu sehen, wie die da vorgehen. Also da hat es irgendwie so ein Tross vor dem Parlament, damals am Tag, wo die Impfpflicht quasi entschieden wurde, gebildet. Und die hätten da gar nicht Zeit dürfen, weil es gab ja ein Sperrgebiet. Und dann haben die das irgendwie geschafft, mit einer Schar an Polizistinnen und Polizisten diese Demonstranten in unterschiedliche Richtungen aufzuteilen. Also da ist schon eine Strategie auch dahinter, wie die das machen. Natürlich kann man immer sagen, macht's mehr oder beschützt uns auch mehr, aber andererseits ist die Polizei dafür da, uns als Journalistinnen quasi zu schützen. Da ist eher immer meine Sorge, dass man dann eher, dass es dann vielleicht sogar zu gut gemeint ist und man uns auch so ein bisschen aussperrt. Ja?
Aha, ja, okay, ja, verstehe. Das wäre dann natürlich der gegenteilige Effekt. Und
genau, ich mein, ja, dass man dann sagt, wir machen irgendwie so eine Absperrzone und da könnt ihr euch hinstellen.
Da war die Lösung mit den Securities.
Würde ich fast sagen, auch wenn das natürlich extrem kostspielig ist, quasi Securities zu engagieren. Aber in dem Fall fand ich es fast die bessere Methode, inwiefern man sich verbandelt mit Rechtsextremen, die damit spazieren und die vielleicht auch ein bisschen hofiert zum Teil. Da gibt es ja auch Berichte drüber. Das ist ja noch einmal eine andere Geschichte.
Wie meinst du?
Ja, von Seiten der Polizei gibt es ja immer mal wieder auch den Vorwurf hin und wieder, dass sich da der ein oder andere vielleicht zu gut versteht Demo-Teilnehmern in die Richtung. Das liest man ja auch immer wieder.
Okay,
ja. Aber wie gesagt, das ist ja nochmal eine andere Sache.
Jetzt beobachtest du die Szene generell sehr genau. Wie sieht denn die Stimmung aktuell aus?
Naja, es ist schon sehr zurückgegangen, weil wenn man sich jetzt in der Wiener Innenstadt zum Beispiel, wo wir ja beide leben, umschaut, ist jetzt nicht mehr jeden Samstag die Inner City abgesperrt quasi, was ich persönlich als Bürgerin der Stadt ganz angenehm finde, wenngleich natürlich das Demonstrationsrecht ganz wichtig ist und das natürlich auch gewahrt gehört, das ist keine Frage. Das ist natürlich ruhiger geworden in Richtung Corona, weil die Impfpflicht ja auch ausgesetzt ist. Aber das haben wir sicher noch nicht vorbei, weil Corona, auch wenn wir jetzt die Maßnahmen lockern, wird es immer welche geben, denen es noch nicht locker genug ist. Und dann steht uns ja auch noch der Herbst bevor, wo wir jetzt schon Expertinnen haben, die natürlich vorausschauend denken und sagen, ja, vielleicht müssen wir wieder nachschärfen. Das kann natürlich alles passieren. Und dann wird sich die Geschichte vielleicht wieder wiederholen.
Wieder Gegenwehr geben können. Genau. Wenn wir jetzt uns noch ein bisschen das Vertrauen anschauen in den Journalismus, was müssten wir da tun? Im Prinzip hast du es ja auch schon ein bisschen gesagt, nicht, dass die Leute zu Wort kommen lassen und in so einer Krise wie mit Corona vielleicht aushalten? Oder was würdest du sagen?
Also ich glaube, wir müssen, was das Vertrauen angeht, immer an uns arbeiten, das ist klar. Und ich glaube, ganz wichtig ist einfach, ganz sauber zu arbeiten. Fehler sollten uns in Zeiten der Krise natürlich nicht passieren, weil das ist ganz sicher etwas. was uns vorgeworfen wird. Mhm. Also wenn es dann Fehler begehst, weil du vielleicht irgendwo eine Zoe irgendwie falsch hast oder vielleicht irgendwie, ja, Menschen machen Fehler und das kann auch im Job passieren, da muss man aktuell, glaube ich, besonders aufpassen. Mhm. Ja. Gerade jetzt auch mit Russland und so weiter. Also ich persönlich würde zum Beispiel keine Videos oder so teilen, wo ich nicht zu 100% weiß, die sind verifiziert. Mhm. Ja, weil das wäre natürlich ein journalistischer Fehler, auch wenn ich es auf meinem halb privaten Twitter-Profil teile. Aber da passe ich extrem auf, weil ich weiß, das fällt dir auf jeden Fall auf den Kopf.
Also, ich glaub, das dass man dir und deiner Genauigkeit und deiner Arbeit vertraut.
Ganz genau. Also genau, und da muss man einfach aufpassen. Und wie gesagt, mein Job als, jetzt wenn wir in die Chronik schauen, ja, die ja sehr breit gefächert ist oder auch ins Gesellschaftspolitische, ist einfach, die Menschen zu Wort kommen zu lassen, ja, und denen eine Stimme zu geben. Und ich glaube, das trägt auch ganz viel dazu bei, Vertrauen aufzubauen, nämlich nicht über die Leute zu reden, sondern mit den Leuten zu reden.
Das hast du auch getan in einer deiner Dokus. Da kommen jetzt auch noch ein bisschen Zeit, haben wir noch, kommen wir noch hin. Die habe ich am Anfang eben schon angesprochen. Der Titel der Doku war Du gehörst mir, wenn Gewalt an Frauen tödlich endet. Und du hast da 2020, also 3 Mordfälle der letzten Jahre beleuchtet, bei denen die Opfer eben Frauen waren, die von ihrem Partner oder Ehemann ermordet worden sind. Und du bist dann mehreren Fragen auf den Grund gegangen, unter anderem, ob die Morde an diesen Frauen verhindert hätten werden können und was getan werden muss, um Frauen, die von Gewalt betroffen sind, besser zu schützen. Vielleicht mal die erste Frage. Also hätten die Morde verhindert werden können?
Also in einigen Fällen auf jeden Fall. Mhm. Also wenn man sich da die Gewaltgeschichte zum Teil anschaut, ich habe das damals auch in der Dokumentation auch grafisch versucht darzustellen, wo es halt schon unzählige Eingriffe oder Zugriffe von Seiten der Polizei gegeben hat, bezüglich Streitschlichtungen oder Wegweisungen und so weiter, wo du so denkst, ja, das ist doch vor dir gelegen, das ist doch klar, dass das passiert, ja, weil der hat gewusst, der ist gewalttätig, man hat gewusst, da gibt es Probleme, ja. Der hat eine Waffe besessen, das hat man, glaube ich, nicht gewusst damals, aber da muss ich halt einmal nachschauen, ja. Mhm. Also ich glaube sehr wohl, dass man den einen oder anderen Fall oder vielleicht auch den Großteil der Fälle verhindern könnte, wenn man besser hinschaut, vielleicht auch präventiv eingreift, ja, wie er immer das ausschauen kann. Also ich finde ja immer es sehr traurig, wenn man sagt, naja, dann müssen die Frauen halt in ein Frauenhaus gehen und müssen sie dort verstecken. Verstehe ich oft dann auch nicht, warum muss die Frau ihr Leben komplett verändern, die hat ja gar nichts gemacht, warum muss sich nicht der Mann verändern sich einschränken, ja. Damit meine ich jetzt nicht eine Präventivhaft in dem Sinn, aber man hat jetzt einen Schritt ja schon gemacht, dass man jetzt quasi verpflichtende Gewalt, Antigewalttrainings für Männer quasi macht, ja. Da müsste man wahrscheinlich noch viel mehr machen, das noch viel verpflichtender machen, noch viel engmaschiger machen. Da muss noch viel, viel genauer hingeschaut werden. Mhm. Weil, wie gesagt, ich habe echt ein Problem damit, dass immer die Frauen sich verstecken müssen, ja, und Angst haben müssen, ja.
Ja, ja, und dass vorher was passiert und nicht, weil es gab ja dann eben auch diese Anpassung im Gewaltschutzgesetz, aber im Prinzip geht es ja dann um strengere Strafen, wobei das sind so emotionale Daten.
Absolut.
Ist die Frage, ob 5 oder 10 Jahre, also ob das dann groß was ändert.
Absolut.
Deswegen vorher.
Ja, na, definitiv vorher, ja. Also das fängt wahrscheinlich schon in der Schule an, ja. Beim Kleinsten, dass man sagt, hey, das ist einfach nicht in Ordnung, was da passiert, ja. Wenn eine Frau fängt ja nicht einmal bei Schlägen an, das ist ja schon psychische Misshandlung, also das kann ja mit Worten schon sein, wenn die da der Mann immer runtermacht. Mhm. Ja. Aber was Abhängigkeiten angeht, also bei diesen Frauen auch in der Doku, der hat dann gesagt, na, du bleibst daheim bei den Kindern und machst dich dadurch total abhängig von mir, weil du triffst deine Freunde nicht mehr und du gehst nicht mehr arbeiten, hast dann keine Arbeitskollegen mehr, du musst mich bitten, wenn du Geld brauchst, ja. Mhm. Also das sind schon so Abhängigkeiten, an denen man arbeiten muss. Ja, wie kann man Frauen besser unterstützen, auch wieder schneller in den Arbeitsalltag integrieren? Also das sind wirklich schon so Dinge, die man im Vorfeld, also da kann man jedenfalls etwas ändern. Ja. Ja. Und das wäre total wichtig. Es fängt wirklich schon sehr früh an und da muss man wirklich früh schon einsetzen. Ja.
Mhm. Das heißt, also was müsste dann getan werden, um Frauen besser vor Gewalt zu schützen? Kann man sagen, Prävention, Selbstständigkeit, das wären so die Schlagworte?
Ja, und ihnen eben auch erklären, dass sie Rechte haben. Ja, das ist ja oft dann auch so, da wird ihnen dann ja oft auch gedroht zum Beispiel, oder der Mann droht ja, wenn du die trennst, dann siehst du nie wieder deine Kinder, weil die nehmen dir dann weg. Ja. Also da schon für Aufklärung sorgen. Ja. Dann natürlich viel engmaschigere Beratungen für die Frauen. Also es ist jetzt aktuell einfach so, habe ich mir auch sagen lassen, von Expertinnen wahnsinnig wenig Budget da, die Frauen auch langfristig zu begleiten. Ja, die kommen einmal raus aus dieser Gewaltsituation, dann werden sie mal woanders untergebracht, aber dann gibt es halt diese, ja, und dann haben wir jetzt aber leider keine Ressourcen mehr, dich weiter irgendwie zu begleiten. Und das ist natürlich ein Problem. Ja.
Wissen sie also nicht quasi, wie es weitergeht.
Genau, also man muss den Frauen auch Perspektiven schaffen dann auch und ihnen auch erklären, was sie für Möglichkeiten und vor allem, was sie für Rechte haben. Das ist total wichtig.
Und wenn du dir da so die Chronikberichterstattung anschaust in Österreich, also gerade was den Punkt Femizide betrifft, wie schätzt du das ein?
Nein, das kommt natürlich immer von
Medium zu Medium.
Also sehr unterschiedlich. Wir haben da in den letzten Jahren sicher sehr viel gelernt. Also auch wenn ich jetzt meine persönliche Karriere anschaue, würde ich jetzt sicher Dinge nicht mehr so machen, wie ich sie vor 10 Jahren gemacht habe.
Also da war viel Entwicklung.
Ganz viel, drin. Ganz viel, was auch Opferschutz zum Teil angeht. Aber wo ich immer noch oft kämpfen muss, ist, das ist vielleicht jetzt auch noch ein ganz interessanter Punkt, den ich hier gern anbringe, dass man oft dann als Chronikjournalistin zum Teil auch kritisiert wird, wenn man mit Opfern spricht oder mit Angehörigen spricht. Ja. Mhm. Das höre ich oft, na, wie kann man die nur belästigen? Ja. Aber meine Erfahrung ist, dass beispielsweise beim Gerichtsprozess, da ist hat der Freund die Freundin umgebracht, ja. Ganz jung, 16 Jahre, das war in Wiener Neustadt. Und ich habe halt mit den Angehörigen dort vor Ort geredet. Und die Cousine des Mordopfers hat gesagt, ja, sie redet mit mir. Und dann habe ich mit ihr das Interview geführt und habe mit ihr einfach darüber geredet, wie toll ihre Cousine war. Ich habe gesagt, erzähl uns doch was über deine Cousine. Wie war die denn so? Weil wir reden ja vor allem bei Gerichtsprozessen viel zu viel über die Täter und viel zu wenig über die Opfer. Und die hat mir dann halt einfach vorgeschwärmt von ihrer Cousine, wie toll die war und wie selbstständig und wie stark. Und am Ende des Interviews hat sie mich angeschaut und gesagt, und jetzt möchte ich mich bedanken, dass ich mit ihnen sprechen durfte. Aber wissen Sie, hat sie gesagt, zu Hause kann ich mit niemandem reden, weil bei uns ist das ein Tabuthema, weil immer irgendwer zum Weinen anfängt oder weil immer irgendjemand sich da dadurch irgendwie belastet fühlt. Und jetzt habe ich endlich mal mit jemandem sprechen können und erzählen können, wie es uns eigentlich geht oder wie es mir geht, ja. Und wie toll auch meine Cousine war. Also ich glaube, da braucht es vielleicht auch nur so ein bisschen ein Umdenken, dass es nichts Schlechtes ist, die Opfer auch zu Wort kommen zu lassen. Ich finde es auch bei Prozessen teilweise wahnsinnig schade, wenn Opferanwältinnen und Opferanwälte nichts sagen. Weil sie einfach sagen so, nein, wir wollen das nicht. Aber der Verteidiger des Angeklagten ist meistens da, gibt Interviews. Und ich finde,
und dann quasi kommt er zu Wort und es entsteht ein Ungleichgewicht.
Absolut. Das ist genau, und das ist ja auch oftmals das, was wir vor Gericht sehen, eine klassische Täter-Opfer-Umkehr. Wir hören dann ja meistens immer nur
Man hat dann nur den Anwalt
Und die
Täterseite.
Ja, ganz genau. Und
der meistens natürlich verteidigt und relativiert, ja, ist seine Aufgabe.
Ganz oft, das ist sein Job, das ist ganz klar. Aber es kann halt nicht sein, dass sie dann einer hinsetzt und sagt so, ja, ich habe ja gar nicht anders gekonnt, sie hat mich ja so weit gebracht. Sie war ja so eifersüchtig, ich habe ja gar nicht anders können. Und dann irgendwie so,
und wer hört sie?
Genau, und wer hört sie? Und da finde ich es eben ganz wichtig, dass die Seite der Opfer auch zu Wort kommt. Und diese Doku hat auch was Wunderbares gebracht, nämlich die Frauen, die Protagonistinnen, die haben sie vorher nicht gekannt, die haben sie vernetzt.
Das ist ja so eine tolle, ich muss das echt nochmal sagen, weil die Doku war so toll, eben weil die so zu Wort kommen sind. Und diese Frau, die da eben auch erzählt hat, das Martyrium, das sie mit ihrem Mann da mitgemacht hat, eben, wann hört man die? Man hört die so selten.
Voll.
Und dieser ganze Leidensweg, der da dahinter steht vor einer Tat.
Voll. Ich glaube, es ist ganz wichtig. Und ich glaube, diesen Frauen diese Stimme zu geben, ist ein Präventionscharakter. Ja?
Weil andere sich angesprochen fühlen,
ganz genau.
Die das nämlich, erleben.
Genau. Aus erster Hand. Nämlich, ja? Und ich glaube, das ist eben ganz, ganz wichtig, dass das passiert. Und ich glaube, da muss es auch vielleicht noch ein bisschen ein Umdenken geben, dass das eben nichts Verwerfliches ist, auch einmal ein Opfer zu Wort kommen zu lassen, sondern das, was auch sein kann, was einen präventiven Charakter hat und den Frauen auch eine Stimme gibt, die oftmals viel zu wenig gehört wird.
Wenn du jetzt noch abschließend in die Zukunft denkst, was wünschst du dir denn vom Journalismus oder wo soll er hin?
Wo soll er hin, der Journalismus? Also ich glaube, er macht jetzt schon sehr viel richtig. Das sieht man ja jetzt gerade auch in diesen ganzen Krisen, in denen wir jetzt stecken, ob das die Corona-Krise ist oder ob das der Russlandkrieg gegen die Ukraine ist. Ich glaube, wir müssen weiter hartnäckig sein, gerade wenn es zu Falschmeldungen kommt. Mhm. Dieses genaue und akribische Arbeiten ist einfach ganz, ganz wichtig. Und weiter denen zuhören und denen zu Wort kommen lassen, die oftmals in unserer Gesellschaft nicht gehört werden. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig.
Anderen eine Stimme geben. Danke, Magdalena, für die Zeit.
Vielen Dank für die Einladung. Dankeschön.
Das war die heutige Folge von Ganz offen gesagt. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuhören. Macht es gut. Bis bald.
Missing Link.